Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mitte Wiese, guten Morgen. Mein Gast heute galt als eine der hoffnungsvollsten Nachwuchsschauspielerinnen Deutschlands, ein Ausnahmetalent. Wer sie in Filmen wie Absolute Giganten, Die innere Sicherheit oder Gespenster gesehen hat, der wird sich sofort erinnern. Ihr wurde eine sehr große Karriere vorhergesagt, doch die hat sie unterbrochen, um sich auf eine andere große Leidenschaft zu konzentrieren, die Musik. Jetzt will mein Gast nach langer Zeit aber zurück zum Film. Herzlich willkommen, Julia Hummer.
Hallo.
Frau Hummer, über Sie sind ein paar, sagen wir mal, Legenden im Umlauf und da sind Sie nicht ganz unschuldig, denn ab und zu haben Sie sich auch mal Geschichten ausgedacht, zum Beispiel, dass Ihr Vater Stuart auf dem Traumschiff gewesen ist. Warum?
Ja, also das kam so, also ich war ja ganz neu in diesem Filmgeschäft oder überhaupt in dieser Situation, interviewt zu werden. Damals war ich 17 Jahre alt. Und ja, ich habe das schon als ziemlich befremdlich empfunden, dass mich Leute überhaupt etwas über mich fragen, weil ich dachte, ich wäre es ja auch nicht wert oder bin ja nichts Besonderes und so. Und dann kam es so zu der Situation, dass ich in einem der ersten Interviews tatsächlich also wirklich ganz, ganz viele persönliche Sachen über mich erzählt habe. Und das habe ich nachher abgedruckt gelesen und war ganz erschrocken und habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt wieder rückgängig? Und dann ist mir die großartige Idee gekommen, ich erzähle jetzt jedem was anderes, dann weiß ja keiner mehr, was die Wahrheit ist.
Also war da auch so ein bisschen dieser Druck, Erwartungen gerecht zu werden?
Ja, also vor allen Dingen, ich wollte eigentlich gar nicht so mein komplettes Leben und mein Privatleben so an die Öffentlichkeit tragen. Das ist dann aber schon passiert. Und also der Druck war eigentlich nur von mir selber da, dass ich dachte, ich will gar nicht, dass sie mich so privat kennen, die Leute.
Dass alles ausgebreitet wird.
Genau.
Ja, also heute nutzen wir zumindest die Zeit und rücken alles ein wenig gerade, sagen wir mal so, und unterhalten uns darüber, was wirklich passiert ist und was in Zukunft passieren soll. Ich freue mich auf das Gespräch und natürlich hören wir auch Musik von Julia Hummer. Das hier ist ein Song von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2005, der heißt Katharina.
Sorry.
Julia Hummer mit Katharina von ihrem Album Downtown Coco Lucia. Den Ort gibt es nicht wirklich, oder?
Nein, den gibt es nicht wirklich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das war einfach so eine Idee, also eine Schnapsidee in dem Sinne. Und ja, dann hieß das Album auch schon so.
Ausgedacht, um Moderatorinnen und Moderatoren zu ärgern bei der Aussprache.
Die Aussprache ist aber Coco Lucia. Also ich darf das ja bestimmen, weil ich es ja.
Da geht's gleich los. Ja, die Musikerin und Schauspielerin Julia Hummer ist heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt da einen Moment in Ihrer Geschichte, der hat, sagen wir mal, einige verstört und Ihnen den Ruf der Systemverweigerin eingebracht. Das war, ich glaube, 2001 bei der Verleihung der Goldenen Kamera. Sie sind da ausgezeichnet worden als beste Nachwuchsschauspielerin. Sie sind auf die Bühne und haben dann einfach nur ein Wort hervorgebracht, nämlich Danke. Wie haben Sie selbst diese Situation erlebt?
Ja, also so viel hatte das, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht mit Systemverweigerung zu tun. Ich war einfach mega schüchtern. Ich wusste gar nicht, wie ich mich dazu verhalten habe. Ich war auch überrascht. Und bei dieser Verleihung gibt es ja immer so Abläufe. Da wollte ich halt schon was sagen. Dann haben die aber diesen Einspieler gebracht halt. Und dann nach dem Einspieler war halt der Moment, wo ich was hätte sagen können. Und dann haben mich alle angeguckt und dann habe ich halt nur gesagt, darf ich was sagen? Danke. Und ja, wollte dann ganz schnell wieder zu meinem Platz. Also das war halt auch immer so. Ich weiß, dass es ein Teil des Berufes ist, dass man halt auch solche Sachen durchzieht, also den roten Teppich oder ja halt so zu Veranstaltungen geht und so, das war halt nie mein Ding. Ich mochte halt immer unglaublich gerne arbeiten, also die Arbeit am Set, die hat für mich immer sehr viel Sinn gemacht und alles drumherum, ja, habe ich nicht richtig verstanden oder war mir immer sehr unangenehm. Und das, diese Verleihung war halt ein Teil davon.
Diese Branche folgt ja auch so ihren eigenen Regeln, ne? Was man machen muss und wie man funktionieren muss und immer eine freundliche Antwort parat haben muss. Ne?
Ja, das konnte ich damals gar nicht. Und also ich weiß auch noch, dass nach der Verleihung auf dieser Veranstaltung kamen dann auch Leute zu mir, die mich wirklich angemotzt haben dafür, dass ich halt überhaupt nicht ausführlich Danke gesagt hätte und dass ich undankbar wäre und so. Aber dann auf der anderen Seite gab es dann halt auch Leute, die mich auf der Straße angesprochen haben, die dann gesagt haben, total toll, wie du denen irgendwie gezeigt hast, dass du da nicht mitmachst, aber war beides also unberechtigt. Es war einfach nur...
War keine Absicht.
Nee.
Ja, zu diesem Eindruck der Außenseiterin haben ja auch ihre Rollen ein wenig beigetragen. Junge Frauen, die etwas aus der Welt gefallen zu sein scheinen, wie Heimkind Nina in Gespenster oder eben Frauen am Rande der Gesellschaft, wie die Terroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann in Carlos der Schakal. Kennen Sie denn auch dieses Gefühl, irgendwie nicht zu passen?
Ja, auf jeden Fall. Also das zieht sich schon wie ein roter Faden durch mein Leben, würde ich so sagen. Ich habe auch diese Rollen alle sehr gerne gespielt. Auch die Terroristin, die ja tatsächlich Menschen mordet. Ich habe mich allen Rollen immer nah gefühlt und ich hätte keine Bankerin oder sowas, ja, eine ungebrochene Bankerin oder sagen wir jetzt mal eine Internatsleitung oder sowas. Das liegt mir dann natürlich schon ferner als solche Rollen, als Heimkinder oder Straßenkinder oder Prostituierte oder so. Ja, also ich kann mich mit der, ich sag mal, Gebrochenheit und also es klingt jetzt ein bisschen tragisch, also ich bin überhaupt nicht einsam, aber der Einsamkeit dieser Figuren, mit denen kann ich mich immer noch identifizieren, ja.
Dieses Gefühl nicht zu passen, das kann ja auch sehr beunruhigend sein. Haben Sie das auch persönlich erlebt?
Ja, also ich bin ja schon mit so einem blauen Punkt im Gesicht auf die Welt gekommen. Also das heißt, ich hatte als Kind, also bis ich ungefähr 14 war, ein total entstelltes Gesicht.
Was ist das für ein Gewesen?
Das ist so ein Hämangiom. Mhm. Das hat halt so meine rechte Gesichtshälfte so runtergezogen. Man sieht auch noch so ein paar Adern hier und da. Genau, das ist dann, hat sich dann verwachsen. Aber schon allein deswegen war ich halt immer so ein Sonderling, also ein seltsames Mädchen. Und dass ich dann nachher zum Film gekommen bin, das war noch sonderbarer, gerade auch für meine Familie, weil ich halt, ja, also auch optisch entstellt war halt die ganzen ersten Jahre meines Lebens.
Das ist dann operiert worden?
Nein, überhaupt nicht. Das ist von alleine weggegangen.
So.
Also ich bin gar nirgendwo operiert. Noch nicht.
Halt mir das mal fest.
Ja.
Ja, ist dann Film auch sowas, ich meine, das ist alles ja auch zufällig erstmal passiert, da werden wir uns später drüber unterhalten, aber war das dann auch sowas wie Suche nach Anerkennung? Weil das kennen ja viele Außenseiter, dass sie dann gesehen werden wollen und anerkannt werden wollen.
Nee, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich hatte ja auch einen ziemlich guten Job. Ich war ja Fotoassistentin bei Daniel Josefsohn.
Und der legendäre Fotograf.
Genau, und das hätte für mich jetzt auch immer so weitergehen können. Also ich war jetzt nicht so, ich glaube, ich bin ein geborener Star und niemand sieht mich und deswegen, ja, also ich bin halt zufällig auf der Straße halt entdeckt worden. Das war jetzt nicht so wirklich der große zielstrebige Eigenanteil, der mich auf diverse Castings getrieben hätte oder so.
Zu diesem Image der Verweigerin, was man ihnen dann vielleicht nach dieser goldenen Kamera dann zugeschrieben hat, passt ja auch, dass sie irgendwann gesagt haben, Filme jetzt erstmal nicht mehr. Wie ist das entstanden?
Ja, also das ist so gewesen, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich halt vollkommen unschuldig also diese Filmkarriere gestartet hatte und dann auch noch total erfolgreich, es war halt ja auch so, ich bin tatsächlich von diesem frühen Ruhm, wenn man jetzt mal so möchte, überrannt worden. Und ich hatte mir das nicht ausgesucht. Ich habe das dankbar angenommen. Ich habe das so gut gemacht, wie ich konnte. Ich hatte viel Spaß dabei. Und bestimmt ist das meine Sache, also meine Aufgabe auch. Aber das Leben hat mir halt dieses Talent und diesen Weg gegeben, aber ohne, dass ich da irgendeine Mitentscheidung hatte. Also ich war nicht selbstbestimmt. Das ist alles so passiert. Und an einem gewissen Punkt habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt aber gerne Industriedesign studieren und Musik machen. Weil ich glaube, dass...
Gucken, was es sonst noch so gibt.
Genau, also mich so ein bisschen unabhängig machen, auch von dieser, ja, von diesem plötzlichen Lebensweg.
War da die Angst, was zu verpassen? Oder dass sie auf dem falschen Weg sind?
Ja, also ich habe ja recht früh auch angefangen, also mit 17 halt den ersten Film. Und eigentlich wollte ich ja freie Kunst studieren. Und... Ja, also die Angst, was zu verpassen, also die Angst, dass ich dachte, das bin ja gar nicht ich, das sagen ja die anderen, dass ich das bin. Und zwar nicht nur mein direkter Freundeskreis, sondern alle möglichen Magazine und Sonstiges.
Wie ist das dann angekommen? dass sie gesagt haben, jetzt nicht mehr.
Und das ist nicht besonders gut angekommen. Also das war mir gar nicht so bewusst, was das auslöst. Aber
weil sie hatten ja eigentlich das, wovon viele träumen. Sie waren ja, wirklich der Star der Stunde, möchte ich sagen.
Ja, das habe ich natürlich überhaupt nicht so empfunden.
Ja.
Aber Tatsache ist, dass da halt viele Leute waren wirklich auch persönlich, haben sich persönlich angegriffen gefühlt durch meine Entscheidung. Und ja, ich war mir darüber überhaupt nicht im Klaren, dass ich jetzt so... ja, so einen Schaden auch jetzt für mich selber auch anrichte. Ne? Also ich fühlte mich halt immer frei. Ich bin vielleicht etwas anarchistischer als andere aufgestellt, sage ich jetzt mal so im Grundcharakter. Aber schaden wollte ich jetzt niemanden, also weder mir noch anderen. Aber manche Leute haben das wirklich sehr persönlich genommen.
Anarchistischer im Grundcharakter, das zieht sich auch so ein bisschen durch ihre Jugend. Und darüber werden wir gleich reden, also über die Zeit, bevor sie Filme gedreht haben. Eine Zeit, die Julia Hummer teilweise auch im Jugendheim verbracht hat.
Auf ja.
Unser Gast heute Vormittag ist die Schauspielerin und Musikerin Julia Hummer, die ihr Comeback auf der Leinwand plant. Hungriger Wolf, das war ein wichtiger Ort in ihrer Kindheit, klingt für mich wie eine Imbissbude, ist es aber nicht.
Dann der Hungrige Wolf, das ist eine Kaserne. Und in der Nähe dieser Kaserne bin ich aufgewachsen. Und zwar
bei Itzehoe, ne?
Bei Itzehoe, ganz genau, bei Hohenlockstedt. Ja, dort bin ich mit meinen 4 älteren Geschwistern aufgewachsen und meiner alleinerziehenden Mutter. Und ja, für mich war das ein schöner Ort, weil wir tatsächlich die meiste Zeit damit verbracht haben, im Wald Krieg zu spielen.
Ja. Was hat Sie da so fasziniert am Krieg spielen?
Ja, wahrscheinlich die Freiheit. Also wir sind da wirklich so von Baum zu Baum gesprungen und haben Höhlen gebaut und ja, Manöver nachgespielt. Es ist halt so gewesen, dass, also ich bin ja 1980 geboren, mit so 6 fing das an, 86, da gab es halt auch noch, ich weiß nicht, sagt man da Besatzer? Das klingt so ein bisschen brutal.
Nee, aber da gab es natürlich eben die Vertreter der eben englischen Armee in dem Fall, ist glaube ich gewesen, ne, die hier in Deutschland stationiert waren.
Genau, Besatzer, ja. Das ist ein bisschen viel. Ja, also von diesem Bild geprägt, also da ist auch mal ein Panzer durchs Dorf gefahren und so und da gab es halt Manöver. Und ich weiß auch, dass da halt viele Soldaten gewohnt haben, wo ich aufgewachsen bin und daher wahrscheinlich die Liebe und der Hang zum Krieg spielen mit den anderen Kindern.
Und diese Zeit da in Norddeutschland, im Wald und um die Kasernen, würden Sie sagen, das war eine glückliche Zeit?
Ich würde das schon so bezeichnen. Also das sehe ich halt auch an meinem Kind, dass es halt, wenn man in der Stadt wohnt, ist es halt so blöd, dass das Kind hat kaum Freiheiten. Das hat
Sie haben einen Sohn, der ist 12 Jahre alt, genau.
Genau, ja. Und der hat halt, der hat vielleicht Termine, aber der hat keine wirkliche Freiheit. Also ich schicke den jetzt da oder habe den früher halt nie rausgeschickt und habe dann halt, wie meine Mutter gesagt, um 18 Uhr, wenn irgendwo die Glocken läuten, dann kommst du wieder und dazwischen mach, was du willst.
Ja. Und irgendwann war es dann mit dieser Idylle vorbei. Sie mussten in die Schweiz. Warum?
Ja, das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis.
Da atmen Sie nochmal richtig durch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, meine Mutter hatte dann in die Schweiz geheiratet und ich als jüngste von 5 Kindern musste dann halt mitziehen. Man konnte mich ja nicht einfach in Deutschland lassen. Und ich schätze die Schweiz für viele Dinge, zum Beispiel das hervorragende Essen. Aber naja, so als 14-Jährige war ich halt auch so, da wollte ich mal so sein wie Kurt Cobain und sah halt auch, also ich habe mir große Mühe gegeben, genauso auszusehen, sage ich mal so. Mhm. Und ja, dann bin ich da halt aufgeschlagen und ja, da war alles total herzig, oder? Und ja, und das
aber
war schwierig.
Aber Itzehoe ist ja nun auch keine Weltstadt.
Nee. Itzehoe ist in der Tat keine Weltstadt. Also es war ja auch schon Zürich und so. Und ich hatte dann auch meine erste Band. Aber ich habe mich da nicht wirklich wohl gefühlt. Ich bin da nie richtig angekommen und bin dann halt über ein paar kleine Tricks, die ich...
Was waren das für Tricks?
Naja, ich habe in dem Namen meiner Mutter habe ich halt an den Rektor des Gymnasiums, auf das ich gegangen bin, in Itzehoe, also von der Schweiz aus, habe ich halt in ihrem Namen Briefe an ihn verfasst, ob es eine Möglichkeit geben würde, dass also meine Tochter Julia, die Einfindungsprobleme hätte, dann wieder auf diese alte Schule gehen könnte. Und in der Schweiz war ich halt nur auf der Realschule durch den Umzug und dann kam halt ein Brief zurück und dann stand halt, dass es kein Problem wäre, dass ich wieder da aufs Gymnasium gehen könnte. Ja, und dann bin ich halt mit dem Brief zu meiner Mutter und habe gesagt, ja, guck mal, hier, in Deutschland könnte ich aufs Gymnasium gehen oder ich bleibe hier und werde noch schlechter in der Schule. Und ja, und dann habe ich noch ein paar Anrufe getätigt und das war dann tatsächlich so, dass ich dann bei einer Freundin und ihrer Familie wohnen konnte und dann hat meine Mutter mich tatsächlich wieder zurückgefahren nach Deutschland.
Zurück nach Deutschland. Und dann sind Sie aber irgendwann im Jugendheim gelandet. Warum das?
Ja, weil ich tatsächlich wenn man sehr viele Freiheiten hat, dann, ich habe dann halt auch irgendwann alleine gewohnt. Das mit der Schulpflicht, das hat nicht so hingehauen. Also mit anderen Worten, ich bin eigentlich gar nicht mehr hingegangen. Und dann haben die sich halt gefragt, wo ist sie denn nur? Und und dann saß eines Tages meine arme Mutter, oh Mann, was habe ich dir alles angetan?
Das sehen Sie heute so, ja?
Ja, also ist dann halt aus der Schweiz angereist und saß dann so auf der Treppe vor meiner Wohnung, meiner kleinen Wohnung. Ja, und musste mich dann halt dem Staat übergeben quasi, weil ich, Schulpflicht ist halt Schulpflicht. Und sie musste ja irgendwas tun, weil sie ja ihr Leben in der Schweiz fortsetzen musste auch.
Und wie war das für Sie dann im Jugendheim?
Also die anderen Jugendlichen, die dort gewohnt haben, das war schon eine ziemlich bunte Mischung. Also da waren, teilweise waren da wirklich, Verbrecher, muss man sagen. Dann, und auch aber ganz arme Schweine, also so ein paar Mädchen, die wirklich ganz schlimme Sachen zu Hause erlebt hatten und so. Und für mich war das halt eine Gelegenheit, vom Gymnasium bin ich dann natürlich runtergeflogen, ist ja klar, wenn man nicht hingeht, ne? Dann war ich halt in Pinneberg auf der Realschule, habe dann da meinen Abschluss gemacht und dieses Jugendheim, das gab mir halt schon die Möglichkeit, regelmäßig zur Schule zu gehen und was ich halt alleine nicht hinbekommen habe. Ich habe mich halt damals wahnsinnig für Literatur und Kunst interessiert und dann saß ich halt lieber zu Hause, Bücher gelesen oder meine Wände angemalt, anstatt halt zur Schule zu gehen. So. Dann habe ich halt den Realschulabschluss gehabt und dann bin ich da halt getürmt.
Das heißt, Koffer gepackt und weg?
Nee, es war sogar noch spektakulärer. Ich habe einen Freund gehabt und der hatte so einen kleinen weißen Peugeot 206 und mein Zimmer war Hochparterre, lag aber direkt an der Auffahrt. So, das war in der Autobahnauffahrt Drellingen. So, und dann ist der nämlich rückwärts rangefahren an mein Fenster, Kofferraum auf. Ich habe das Fenster aufgemacht, meine Sachen in seinen Kofferraum geschmissen, aus dem Fenster gesprungen und war weggefahren.
Und sind Sie dann gesucht worden oder gab es da Ärger?
Ich bin dann ja gleich, das war ja Schleswig-Holstein. Und wir sind dann ja nach Hamburg gefahren und da habe ich mich dann sofort wieder gemeldet, war aber in einem anderen Bundesland. Und habe mich dann, bei der Arbeiterwohlfahrt Hamburg gemeldet, bei der AWO. Und die haben dann gesagt, kein Thema, aber du musst irgendwas machen. Entweder gehst du zur Schule oder machst eine Ausbildung oder sonstiges. Ich hatte diesen Realschulabschluss. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ja eigentlich Kunst studieren, also mache ich jetzt noch mein Abi. Und weil mein Zeugnis gut genug war, bin ich dann einfach in St. Georg wieder aufs Gymnasium gegangen.
Gerade hat mir mein Gast, die Schauspielerin Julia Hummer, erzählt, wie sie aufgewachsen ist, dass es einige Schwierigkeiten gab. Sie war eine Zeit lang im Jugendheim, hat es dann aber zurück wieder aufs Gymnasium geschafft und wollte eigentlich Kunst studieren. Dazu ist es aber nicht gekommen. Warum?
Ja, also es lag daran, dass ich tatsächlich aus Liebeskummer in der 11. Klasse diese Schule abgebrochen habe. Und weil ich mir dann halt gesagt hatte, ich werde schon irgendwie auch so über diese Begabtenprüfung oder so da angenommen werden, keine Ahnung, an der Uni. Ich hatte ja gerade eben schon erzählt, dass ich halt bei der AWO war, bei der Arbeiterwohlfahrt in Hamburg und dass diese Betreuung, die ich dort erhalten habe, halt an bestimmte Bedingungen geknüpft war, wie zum Beispiel eben eine Ausbildung zu machen oder eben zur Schule zu gehen. Und als ich das nicht mehr tat, war ich halt dazu gezwungen, mir erst mal einen Job zu suchen. So. Und das habe ich dann gemacht, und zwar auf der Marktstraße im Karolinenviertel in Hamburg. Da war ich, 17 oder 16, da sah ich halt aus wie 12. Es war also relativ aussichtslos, in irgendeinem Café zu arbeiten, die wollten mich alle nicht haben. Ja, und dann bin ich da halt so lang gegangen. Ich weiß noch, ich hatte mir einen Sack Karotten gekauft aus lauter Armut.
Um damit durch die Woche zu kommen.
Ungefähr, ja. Dann bin ich dort lang gegangen, habe überlegt, was mache ich als nächstes. Und dann kam halt aus einem Souterrain halt ein ziemlich verrückter Fotograf rausgesprungen und der schrie mir so hinterher, ey, warte mal. Komm mal her, komm mal sofort zurück.
Das ist ja eigentlich erstmal etwas, was eher beunruhigend ist, oder?
Ja, also das war halt Daniel Josefs Sohn damals, der mich dann fotografieren wollte für das Cover vom Jetzt-Magazin. Und ich weiß nicht, wer, also Daniel ist zwar sehr laut gewesen und sehr ungestüm und bestimmt auch oft unverschämt, aber bedrohlich war er nie. Also.
Das Jetzt-Magazin, das war damals die Jugendbeilage der Süddeutschen Zeitung. Was ist das dann für eine Titelseite geworden?
Also das Thema war Aberglaube. Und ich wurde halt mit allen möglichen, mit einem Glückst-T-Shirt, mit einem Cowboy-Hut, mit einem Fuchsschwanz und sonstigen Glücksbringern so in Szene gesetzt.
Und dieses Bild hat dann nochmal eine besondere Bedeutung für Sie gehabt, denn dieses Bild hat Ihnen im Prinzip auch die erste Filmrolle gebracht.
Ja, genau. Also Daniel hat mir dann angeboten, bei ihm als Fotoassistentin zu arbeiten. Ich musste keine Karotten mehr essen. Zufälligerweise saß ich dann wenig später in einem, oder naja, zwei Monate später oder so, saß ich in einem Café, wo mich Sebastian Schipper angesprochen hat.
Der Regisseur?
Der Regisseur meines ersten Films, Absolute Giganten, das war 1998 kam da raus. Also das ist schon wirklich wieder einiges her, 21 Jahre schon, oder? Berechne ich mich, ja?
21 Jahre, ja.
Ja, genau. Und der hatte dann gesagt, hey, du bist doch das Mädchen von dem Cover. Und so kam es dazu, dass ich überhaupt zum Film gekommen bin.
Wirklich ein Wahnsinnszufall auch wieder. Also ja. wenn das Drehbuchautor schreiben würde, würde man vielleicht sagen, das ist jetzt aber vielleicht doch ein Zufall zu viel.
Ja, ja, ich weiß. Ich habe mir auch gerade eben selber schon zugehört. Also bei dieser Fluchtnummer aus dem Heim, da denkt man natürlich auch, ja komm. Mhm. Ne? Ich stelle das immer wieder fest. Das ist so, also normal ist so wenig in meinem Leben.
Absolute Giganten, Ihr erster Film. Wie haben Sie diesen Filmdreh erlebt? Das war ja eine ganz neue Welt, die sich da wahrscheinlich auch aufgetan hat, ne?
Ja, also ich weiß noch, dass ich die erste Nacht vom ersten Drehtag überhaupt nicht geschlafen habe. Ich war wahnsinnig aufgeregt, ich war sehr unsicher. Ich wusste auch gar nicht, was das alles sollte. Also die Leute mit den Walkie-Talkies, sie kommt jetzt an den Set und dabei war ich nur 50 Meter weiter. Und da war auch immer eine, die stand da mit einem Sonnenschirm rum, um mein Gesicht zu schützen und so. Das war schon alles sehr seltsam. Die Zeit bei diesem Dreh habe ich als wahnsinnig schön empfunden, als familiär. Ich weiß, wir lagen uns ja alle am Ende in den Armen und haben dann geweint und so, weil es vorbei war. Also es
wie hat das denn technisch funktioniert? Sie hatten ja gar keine Ausbildung. Also und da mussten Sie auf einmal vor der Kamera bestehen.
Mhm. Also es war so, dass ich, also nach diesem Treffen im Café hatte gesagt, komm mal mit, ich muss dir mal ein paar Schauspieler vorstellen, vielleicht für meinen Film. Und ja, da haben wir halt so ein bisschen rumprobiert und ich war wahnsinnig schlecht. Also ich kann mich noch richtig dran erinnern, dass alle so, oh nein, irgendwie sieht die so cool aus und jetzt kann die überhaupt nicht spielen, so ein Mist, ne? Und ich weiß auch noch, Frank Gehring war da und Frank Gehring auch schon so,
es ist Schauspielkollege, leider schon verstorben.
Leider auch schon verstorben, ja. Genau, und ja, und dann hat Sebastian mich aber so quasi privat unterrichtet und hat mir das halt nochmal erklärt, wie das ist, dass man das auch wirklich empfinden muss und nicht nur den Text sagen und wie man das am besten macht, dass man das halt wirklich empfindet. Und
ja. Hans-Christian Schmidt, der Regisseur von Crazy, haben Sie danach gedreht den Film, der hat mal über Sie gesagt, Ihr Gesicht, Ihre Augen, alles verändert sich vor der Kamera. Wie erleben Sie denn diese Verwandlung vor der Kamera?
Naja, nicht so wie Hans-Christian Schmidt. Also das, also ja, also ich muss schon sagen, ich spiele halt ja von innen heraus. Und das hat mir auch Sebastian beigebracht, also das ist also niemals vorm Spiegel üben. Es ist egal, also wie es jetzt von außen aussieht. Also ich arbeite ja nur von innen heraus. Und wie man dann aussieht, das ergibt sich ja von alleine. Ich merke aber natürlich, wenn ich drin bin oder nicht.
Theater hat Sie aber nie gereizt.
Ja, also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber noch nicht so gerne ins Theater gehe. Ich hatte auch Fremdschämen-Momente schon, weil ich zum Beispiel eine Kollegin total geschätzt habe als Mensch. Und da denke ich, oh Gott, warum schreit die da denn jetzt so rum? Hm. Und das ist mir halt so, also es war mir ein bisschen peinlich. Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da noch nicht so zugekommen. Und ich mag dieses Laute irgendwie nicht so gerne. Und ich habe ja auch gar keine Ausbildung. Vielleicht ist das auch der Respekt, der mir so, dass ich ein bisschen Angst habe vorm Theater.
Wenn wir bei der Angst sind, eigentlich kommen Sie mir sehr angstfrei vor, denn als Sie dann 2005 entschieden haben, so Filmkarriere, obwohl alles bestens läuft, das lasse ich jetzt erstmal, das hat doch was von angstfrei. Woher kam dieses Vertrauen?
Naja, man kann sagen, man ist total angstfrei, man könnte auch sagen, man ist total bekloppt.
Ne? Würden also Sie das jetzt so sagen?
Nee, also ich ich würde sagen, dass ich einfach das getan habe, was ich für richtig gehalten habe. Also ich war damals ja auch noch keine Mutter und hatte noch keine Verantwortung zu tragen. Ich war da, also die Entscheidung habe ich ja ganz für mich alleine getroffen. Und ich möchte meinen jetzt, wenn ich so zurückschaue, dass es vielleicht so eine späte Pubertät war, weil die Pubertät, also das Ende meiner Pubertät habe ich ja eigentlich nur gearbeitet. Und vielleicht brauchte ich mal ein bisschen Freizeit. Also
ja, und da war dann noch diese große Liebe zu Musik. Und bevor wir über diese Liebe sprechen, hören wir noch einen Song von Ihnen an. Bowling in Woodstock heißt er. Und der stammt eben aus der Zeit, als Julia Hummer keine Lust mehr auf Filme hatte.
Please come and touch me. Somehow you've got to. Somehow I want to. So please come touch me. Please come and ask me. Somehow you've got to. Somehow I want you to come bowling with me in Woodstock.
Mein Gast Julia Hummer mit ihrem Song Bowling in Woodstock hier im Deutschlandfunk Kultur. Für die Musik, da haben Sie Ihre Schauspielkarriere unterbrochen. Wie haben Sie denn eigentlich die Musik für sich entdeckt?
Ich hatte einen Mitbewohner in Berlin. Es war eigentlich noch ein alter Freund aus Hamburg und der hat nämlich hier Schauspiel studiert in Berlin, hatte aber keine Wohnung und hat immer heimlich in der Schauspielschule hinter der Bühne geschlafen in einem Schlafsack. Und das hatte ich halt gehört und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe so eine große Wohnung, ich bin hier Filmstar, zieh doch ein bei mir, einfach umsonst. Und der hat eine Gitarre mitgebracht. Ja, und wenn der halt auf der Schauspielschule war, dann habe ich mir halt die Gitarre genommen und habe dann durfte damit halt spielen und ja, habe dann so angefangen und irgendwie habe ich dann gleich angefangen, so einen Song zu schreiben.
Das muss ja aber irgendwas mit Ihnen gemacht haben, dass die Musik dann auf einmal so eine Bedeutung für Sie hatte, dass Sie gesagt haben, alles andere ist jetzt erstmal nicht so wichtig.
Ja, ich glaube eben diese Selbstbestimmtheit, also es ist ja auch eine spielerische Tätigkeit. Also man sagt ja, man spielt Gitarre, aber okay, Schauspiel, aber ja, also das ist ja halt viel freier und ohne Anweisung. Und ich sag mal, wenn man jetzt einen Charakter verkörpert oder so, dann verkörpert man ja jemand anderen. Aber ich wollte halt mich verkörpern.
Also nicht die Lebenszeit verbringen, andere Leute zu spielen.
Damals habe ich das halt so gesehen. Ich dachte auch mal eine Zeit lang, dass die Zeit, die ich jemand anders spiele, dass sie mir am Ende von meiner vorgeschriebenen Lebenszeit abgezogen wird. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber damals habe ich das so empfunden.
Ja, weil sie einfach dann jemand anderes waren im
Prinzip. Ja, ja.
Die Hoffnung, die Sie in die Musik gelegt haben, hat sich das für Sie erfüllt?
Ja, ich würde sagen schon. Also ich habe, momentan mache ich irgendwie gar keine Musik. Ich höre aber auch gar keine Musik. Also im Moment ist das wieder was anderes dran. Aber ich habe großartige Menschen kennengelernt. Ich habe wirklich, ich habe mich oft selbst vergessen beim Spielen. Ich habe immer wieder darüber gestaunt, was dabei so rauskommen kann.
Also die Liebe ist so ein bisschen abgekühlt, aber wenn Sie sagen, Sie hören jetzt nicht mal mehr Musik.
Naja, also ich möchte mich ja jetzt nicht einschleimen, aber meistens höre ich halt Deutschlandradio. Und da kommt ja ab und zu mal Musik und ja, ich höre einfach total viel Nachrichten. Ich weiß, ich habe gerade in so einer Nachrichtenphase auch.
Also auch wieder beim Wort gelandet. Sie hatten in den letzten Jahren, und das erklärt auch, warum Sie nichts getan haben, zwei Unfälle. Was ist da passiert?
Ich hatte 2016 einen ganz schweren Sportunfall. Und zwar bin ich in der Mini-Rampe beim Skateboardfahren verunglückt.
Sie sind begeisterte Skateboardfahrerin immer jahrelang gewesen?
Ne? Ja, also ich hatte mit 11 hatte ich mein erstes Skateboard und und mit 37 hatte ich dann halt mein letztes Skateboard, weil Skateboard werde ich halt nicht mehr fahren können, leider.
Was ist da passiert?
Bin dann gestürzt und mit dem Fuß halt auf die Transition geknallt und dabei hatte ich mir mehrfach das Sprunggelenk gebrochen, so schlimm, dass es zur Debatte stand, ob der Fuß vielleicht abgenommen werden muss. Und nach mehreren Operationen ist er jetzt wieder voll funktionstüchtig. Und ich bin wieder einsatzbereit, aber das war eine sehr lange Genesungszeit, also ungefähr 1,5 Jahre.
Das ist natürlich dann auch, wo man wahrscheinlich einiges in Frage stellt, wenn man halt so eine Erfahrung hat, wo es möglicherweise ganz anders dann weitergeht ab dem Punkt.
Absolut, habe ich mich gerade auch noch mit dem Taxifahrer drüber unterhalten, dass man halt, also früher war ich wirklich diejenige, die dann, also wer springt hier runter, keiner traut sich, also ich mache das. So war ich halt früher unterwegs und jetzt bin ich halt ganz anders. Also ich hab eine ganz andere Selbsteinschätzung, als ich damals hatte.
Ängstlicher geworden auch?
Ängstlicher würde ich nicht sagen, vorsichtiger.
Und dann haben Sie das gerade überstanden, schaffen sich einen Hund an und dann kommt zum nächsten Unfall.
Ja, das war, wie gesagt, also auch wieder nicht normal. Aber ich dachte mir halt in dieser Genesungsphase, jetzt kann ich ja erstmal nicht mehr joggen gehen. Ja, was machen wir dann? Okay, dann gehen wir halt spazieren. Alleine spazieren ist doch langweilig. Ja, dann kaufst du dir einen Hund. Und dann habe ich mir halt einen Hund gekauft, einen Old English Bulldog, Eddie. Ja, und Eddie hat mir dann leider...
Sehr massive Hunde, muss man dazu sagen. Ja. Kräftige, muskulöse Hunde.
Ja, und genau, auf Kniehöhe vor allen Dingen. Mhm. Ja, und der hat mich dann mit einem anderen Hund zusammen auf dem Hundeplatz umgenietet und mir das Knie zertrümmert. Ja,
die brauchen einen Moment, bis sie bremsen, ne?
Ja, also bremsen kann er immer noch nicht. Aber der rennt auch gegen Bäume und Bänke, also ich nehme es nicht persönlich.
Sie haben also viel Zeit im Krankenhaus zugebracht. Ist so dann auch die Idee entstanden, dass Sie möglicherweise OP-Assistentin werden wollen?
Ja, also da ich ja tatsächlich 8-mal in 2 Jahren halt im OP war, also als Patientin, dachte ich mir, naja, vielleicht ist das ja einfach der neue Lebensweg. Vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass es mich so oft hierher führt. Und dann habe ich mich halt informiert, habe ich halt auch schnell gemerkt, ach, das ist aber ein sehr langer Weg, wenn das überhaupt möglich wäre, um Medizin zu studieren. Also gar nicht, ich bin ja schon so älter. Und habe dann gedacht, naja, operationstechnische Assistentin ist ja auch interessant. Und ja, jetzt habe ich bis Ende letzten Jahres noch ein Praktikum gemacht im UK Eppendorf als operationstechnische Assistentin. Das war mega interessant. War dann jetzt auch im Auswahlverfahren und so, habe dann aber auch gemerkt, was mache ich ja eigentlich? Ich bin ja Künstlerin. Es ist ein ganz, ganz toller Beruf, aber es ist halt wenig kommunikativ, sage ich mal so.
Und dann also doch wieder Film.
Ja, total. Und das ist jetzt halt ganz frisch. Also ich habe jetzt auch eine neue Agentin. Und
aber wie ist das entstanden? Also gut, Sie haben erkannt, ich bin doch Künstlerin. Mhm. Schichtdienst, Klinikalltag, Operation, ja. Das ist nicht meins. Aber warum dann wieder zurück zum Film?
Naja, weil ich denke, dass ich das am besten kann. Also von den Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe, glaube ich, ist das mein größtes Talent, ja.
Aber es hat eine Zeit lang gebraucht, um das dann zu entdecken für sich.
Ja, es hat über 10 Jahre gedauert, um das zu entdecken, ja. Und das zu entdecken, was eigentlich vorher sowieso schon jeder wusste.
Aber Sie lächeln, das heißt, Sie sind sehr glücklich mit der Entscheidung oder dass Sie das herausgefunden haben.
Ja, weil ich kann ganz, also manchmal kann ich der Meinung anderer Menschen nicht so großen Daumen schenken, aber wenn ich es selber erfahre und erlebe, dann glaube ich das.
Wir werden gespannt verfolgen, was daraus wird und ich freue mich, wenn ich Sie wieder in Filmen sehen kann. Bob Dylan im Deutschlandfunk Kultur, Positively 4th Street, einer der großen Musikhelden von Ihnen, ne?
Ja, absolut. Ich muss doch jetzt gerade lächeln. Finde ich ja toll, dass die Musikredaktion sich sowas ausgesucht hat. Doch, Bob Dylan war immer, ein Meister, sag ich mal so. Und hat mich immer begleitet und ich höre ihn jetzt gern und ich habe ihn früher gerne gehört. Also manche Sachen ändern sich dann halt doch nicht.
Jetzt wollen Sie sich aber erst wieder auf die Schauspielerei konzentrieren. Die Musik ruht gerade ein wenig. Wir haben uns heute Vormittag über Ihre Pläne unterhalten. Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch eine neue Agentur. Wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, vielleicht in 2 Jahren, wo sehen Sie sich da?
In 2 Jahren wollen wir uns da wieder treffen. Ja,
oder kann auch sagen, in einem Jahr.
Ja, also ich bin ja keine Produzentin und auch kein Drehbuchautor. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hoffentlich eine interessante Rollen angeboten bekomme und die hoffentlich ganz toll spielen werde mit der Hilfe von einer tollen Regie und ja.
Gibt es schon was Konkretes? Weil Sie sagten, Castings spielen schon, gibt es schon?
Ja, da will ich jetzt so noch nichts zu sagen. Also es gibt auf jeden Fall, also es gibt Sachen in der Schwebe, aber es gibt noch nichts, was man verkünden könnte.
Dann akzeptieren wir das an dieser Stelle und werden es natürlich weiter beobachten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank, dass Sie heute unser Gast gewesen sind.
Ja, herzlichen Dank.